Einen wunderschönen guten Morgen, ich darf euch begrüßen. Haben wir nicht ein herrliches Wetter? Es regnet nicht, die Sonne scheint, es ist eine leichte Brise. Ein dezenter Smalltalk am Morgen, um eigentlich darauf hinzuweisen, wir haben eigentlich perfekte Umstände, um in Gottes Wort einzutauchen, wie du es gesagt hast. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mit euch gemeinsam in Gottes Wort eintauchen. Wir wollen nicht nur Hörer sein des Wortes, sondern auch Täter. Ich wurde mal gefragt, Rudi, wie bereitest du deine Predigten vor, dein Thema? Wie kommst du auf dein Thema? Und bei mir ist es so, ich lese die Bibel, fängt ja schon mal gut an. Ich höre andere Predigten oder ich schaue mir was an. Und dann kommen mir so Ideen. Und dann schreibe ich mir die Ideen in mein Handy auf und ich habe eine Liste. Und dann mache ich immer eine Glühbirne daneben dran und sage, das ist so eine Ideenliste. Wenn ich eine Predigt habe, dann bereite ich mich vor. Ich schaue, welche Predigtideen gibt es so. Aber dieses Mal war es anders. Ich habe vor circa anderthalb Monaten, lese ich in der Bibel, fängt auch schon mal gut an für eine Predigt, ich lese in der Bibel und ich stolper über einen Vers. Und ich wusste sofort, diesen Vers, über den muss ich predigen, das nächste Mal. Ich hatte selten so eine Klarheit über ein Thema, wie über diesen Vers, über den ich gestolpert bin. Und ich habe darüber nachgedacht, warum ist dieser Vers so von Bedeutung? Und das Thema, was wir heute Morgen betrachten, es ist sehr vielschichtig. Ich kann nicht alles erschöpfen, aber ich habe gemerkt, es ist eine biblische Wahrheit, die wir kennen müssen. Es ist eine biblische Wahrheit für uns als Gemeinde. Man könnte auch sagen, es ist ein Game Changer. Game Changer bedeutet, es ist spielentscheidend. Wenn man das nicht versteht, wenn man das sogar nicht nur lebt, dann fehlt etwas in einem Leben, als Christen, als aber auch als Gemeinde. Und über diesen Game Changer möchte ich heute Morgen sprechen. Es ist eine wichtige biblische Erkenntnis, die wir brauchen. Jetzt, was ist der Vers? Ich hoffe, ihr wartet drauf, was ist der Vers? Also ich bin gespannt, ja, was ist denn der Vers? Ich weiß es. Ich sage es euch aber auch. Ich lese den Vers aus 2. Korinther 3, Vers 6. 2. Korinther 3, Vers 6. Da heißt es, Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe ertötet, der Geist aber macht lebendig. Ich lese nochmal. Gott, der uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber, der macht lebendig. Es ist eine biblische Wahrheit, die sich durch die ganze Bibel zieht. Man findet es überall, dieser neue Bund und was das für eine Auswirkung hat auf unser Leben. Und wir sind Diener dieses neuen Bundes, des Geistes, der Freiheit. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist doch ganz klar, was da drin steht. Da heißt es, Paulus meint doch, wir sollen nicht so gesetzlich leben wie die Pharisäer, alles nicht so eng nehmen und wir sollten mehr auf den Heiligen Geist hören und fertig. So einfach ist es leider nicht. Lasst uns anfangen mit einer kurzen Inventur. Fangen wir an. So. Da seht ihr das hier nicht. So. Auch da sichtbar. Gut. Fangen wir an mit einer kurzen Inventur. Dieser Vers, er ist sehr wichtig. Teilen wir erstmal kurz auf. Es gibt einen alten und einen neuen Bund. Soweit, so einfach. Die Basis ist im alten Bund das Gesetz, der Buchstabe. Im neuen ist es der Geist, ist die Gnade. Was ist die Folge von diesem alten Gesetz? Er tötet, er bringt den Tod. Die Folge von dem neuen Gesetz, von dem neuen Bund ist, er macht lebendig, er schenkt Leben. Was ist das Kennzeichen? Und dazu muss ich noch Vers 17 lesen. Vers 17, da heißt es, der Herr aber ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das heißt, das Kennzeichen von diesem neuen Bund ist Freiheit, das Gegenteil wäre Knechtschaft, Versklavung. Also das ist erstmal so die Inventur, wenn wir jetzt drauf schauen, der Vers ein bisschen eingeteilt, ganz grob, das ist die Gegenüberstellung. Jetzt darf man Folgendes nicht machen. Man darf jetzt, hier gibt es ein Missverständnis bei manchen Leuten, Buchstabe, Gesetz, das heißt, ja, man sollte nicht alles so wörtlich nehmen und so. Das stimmt nicht. Wer Gottes Wort kennen will, kennen sollte, wer darauf sein Leben aufbaut, der muss Gottes Wort kennen. Es geht nicht anders. Es ist, ich würde jeden auch einladen, Wortstudien zu betreiben, Begriffserklärungen. Wir müssen den gesamten Ratschluss Gottes kennen. Wir brauchen ein tiefes Verständnis von Gott. Wir müssen es nicht schlecht reden, dass Menschen, die sich mit dem Wort Gottes auskennen, das sind so Kleinkarierte. Nein, umgekehrt. Wir sollten, was das Wort Gottes angeht, kleinkariert sein, weil wir verstehen, welche Bedeutung die Worte haben. Beispiel. Im Deutschen liebe ich meine Katze, liebe ich meine Frau und ich liebe einen Rotwein. Ein Wort für alles das Gleiche. Liebe ich meine Katze wie meine Frau? Ich habe gar keine Katze. Aber im Griechischen gibt es 4 Begriffe dafür. Das heißt, es lohnt sich manchmal hinter die Fassade zu schauen. Okay, gehen wir einen Schritt tiefer. Hier heißt es, wir sind Diener eines neuen Bundes, nicht eines alten Bundes. Diener, griechisch Diakonos, bedeutet Helfer, Diener, Mitarbeiter. Ich möchte nicht so viel auf diesem Wort rumreiten, aber eins bedeutet es nicht, wir sind keine Zuschauer. Es ist etwas Aktives. Jeder, der Jesus nachfolgt, ist ein Diener, ist einer, der nicht am Rand sitzt, sondern der aktiv dabei ist. Das ist das erste Wort. Und vor allem, wir sind tüchtig gemacht worden durch Gott. Er hat uns tüchtig gemacht. Er hat uns eingesetzt. Es war nicht von uns aus. Ich bin zu beschäftigt, zu blöd, zu was auch immer. Aber der Herr hat mich eingesetzt. Er hat mich tüchtig gemacht in den Bund, der neue Bund. Jetzt Bund. Da werden alle Rechtsanwälte glücklich. Bund ist eigentlich ein Vertrag. Ein Ehebund ist eine Willenserklärung von 2 Personen mit Folgen. Manche gute, manche weniger gute, also es gibt Folgen für jede Willenserklärung. Und in der Bibel gibt es viele Bünde. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst wurde. Es gibt viele Bünde. Es gibt den Noah-Bund. Das ist eine Selbstverpflichtung von Gott, dass er keine Sintflut mehr schickt. Es gibt den Bund mit Abraham. Auch hier hat Gott einen Bund geschlossen mit Abraham, dass er segnet die Nachkommen und das Land. Und als Zeichen gab es dann die Beschneidung. Und das da hier, dieser alte Bund, das ist der Sinai-Bund in der Wüste. Da hat Gott mit seinem Volk Israel einen Bund geschlossen. Und der Bund sagt, ich segne dich, ich bin bei dir, wenn du gehorsam bist. Relativ einfach, so wie manchmal mit Kindern. Du bist gehorsam, dann darfst du rausgehen oder PlayStation spielen, was auch immer. Relativ simpel. Und was hat das Volk geantwortet in 2. Mose? Wir wollen alles tun, was der Herr uns gesagt hat. Ja, so wie Kinder manchmal. Ja, wir versprechen alles und dann kommt die Realität. Und wir lesen auch dann weiter im 2. Mose, was dann alles noch hinzukommt. Das ist der Sinai-Bund. Gott ist gegenwärtig ersegnet, aber die Bedingung ist, das Volk muss gehorsam sein, sich an die Gebote und an die Gesetze halten. Und dann gibt es den neuen Bund. Ich nenne ihn mal den Jesus-Bund oder den Bund des Geistes. Und da hat auch Gott mit den Menschen einen Bund geschlossen. Gott schließt einen Bund mit den Menschen. Und der Punkt ist, durch Jesu Tod und Auferstehung, durch sein Blutvergießen, wurde dieser neue Bund in Kraft gesetzt. Im 1. Korinther 11, da sagt auch Jesus selbst, dieser Kelch ist der neue Bund, besiegelt durch mein Blut. Der Punkt bei diesem Bund ist, du kannst es nie von dir aus bekommen. Es ist ein Geschenk. Du kannst es nur empfangen. Hier musst du ziemlich viel dafür arbeiten. Beim Jesusbund, da kannst du es nur empfangen und im Glauben annehmen. Okay, ich lese doch mal ganz kurz die Stelle. Gott, der uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe ertötet, der Geist aber macht lebendig. Ich denke, jetzt sind wir ein Stück weitergekommen im Verständnis von diesem Vers. Ich möchte aber jetzt noch eine weitere Grundlage legen. Erstmal, warum gibt es überhaupt diesen alten Bund? Warum brauchen wir oder warum steht dieser alte Bund auch im Alten Testament? Warum wurde er eingefügt? Und alles, was ich jetzt sage, macht nur dann Sinn und für diejenigen, die Gott suchen. Alles, was ich jetzt sagen werde, macht keinen Sinn, wenn du mit Gott nichts zu tun haben möchtest. Du sagst, ja, nachher Eis essen, Kaffee trinken, das ist auch okay. Mit Gott brauche ich nichts zu tun haben, auch okay, deine Entscheidung. Aber Ich möchte dir zurufen, suche Gott von ganzem Herzen mit deinem Herzen. Denn es heißt im Hebräer 11, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das ist so einer meiner Lieblingsverse. Ich möchte Gott suchen, ich möchte ihm nah sein und ich weiß, ich habe hier eine Zusage, Gott wird mich belohnen. Das ist eine Zusage und ich möchte Gott suchen von ganzem Herzen. Aber wenn du Gott suchst von ganzem Herzen, wirst du eine Sache feststellen. Er ist ein heiliger und er ist ein gerechter Gott. Du kannst nicht einfach zu Gott kommen wie zu einem Kumpel, mal kurz wie um die Ecke schauen auf ein Bier. Gott ist ein gerechter und er ist ein heiliger Gott. Und das Problem ist nicht Gott, das Problem ist, das bin ich, das bist du. Unsere Sünde, nicht unsere Sünden, Achtung, nicht das, was wir machen, weil die Sünden folgen aus der Sünde, die in mir ist. Die Sünde bewirkt das, was ich nicht will. Die Sünde trennt mich von Gott. Es heißt auch, die Rebellion in meinem Leben. Und wir sagen immer, wenn wir an Sünden denken, denken vielleicht einige Christen, ah, der raucht oder der trinkt mal ein Gläschen Wein, der Säckel. Wir reden nicht von diesen Sünden. Die Sünde ist die Rebellion, dass ich meine, ohne Gott leben zu können. Das ist meine Rebellion, egal wer du bist, was du bist, aber ich lebe und ich gestalte mein Leben selber und ich brauche dich nicht. Und ja, in Deutschland, wenn man ein normales Gehalt hat, wenn man eine normale Frau hat, wenn man gebügelte Kinder hat, dann kann man vielleicht auch gut leben. Alles ist sauber, alles ist nett und schön. Und dann Weihnachten, Fußball schauen und dann kommt man ins Pflegeheim, ist auch gut. Und dann sucht man sich einen netten Sarg aus. Kann man leben? Muss man aber nicht. Es ist ein Leben, das man wählen kann, es ist okay, aber es ist ein Leben ohne Gott. Und die Folge davon, von der reden wir gleich. Die Sünde ist der Moment, wo du, wenn du ehrlich bist zu dir selber, du merkst, wie Gedanken von Habgier, Neid, Untreue, Eifersucht, all diese Dinge kommen und obwohl du sogar Menschen, die du gerne hast, ein Arbeitskollege, aber irgendwie gönnst du ihm das nicht, was er jetzt seine nächste Stelle oder seine Gehaltserhöhung. Ah, die nette Frau nebendran ist auch hübscher als meine. Und du merkst, wie plötzlich irgendein Gefühl von Untreue bei dir hochkommen möchte. Und da finde ich die Bibel so gut. Die Bibel ist ehrlich. Die Bibel sagt, in mir ist nichts Gutes. Du kannst dich vielleicht für gut halten, aber ich bin so froh, dass ich ehrlich sein darf zu mir selber und sage, hey, in mir, da wohnt gar nichts Gutes. Ich will gute Sachen machen. Ich habe nichts Böses vor, aber ich schaffe es nicht. Ich schaffe dieses Gute nicht. Und jetzt kommt dieser springende Punkt. Und deswegen hat Gott die Gesetze gegeben, die 10 Gebote zum Beispiel. Er hat sie gegeben, um zu erkennen, dass man eigentlich sündigt. Ist euch das bewusst? Die Gesetze wurden gegeben, um zu erkennen, um die Sünde zu erkennen. Das ist wie, wenn plötzlich Licht in dein Leben kommt und sagt, guck mal, du hältst dich für gut, aber irgendetwas stimmt nicht. Römer 3, Vers 20, denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Beispiel, wenn es kein Gesetz gäbe, du hast 2 Kühe und ich habe eine Kuh, dann will ich deine Kuh haben, dann komme ich zu dir und ich klaue sie dir. Dir gefällt es nicht, du tötest mich, das tut mir weh. Das heißt, wir haben 2 Gebote überschritten. Das erste Gebot, du sollst nicht stehlen. Das zweite Gebot, du sollst nicht töten. Das eine schützt das Eigentum. Viele Grundgesetze sind basieren auf den 10 Geboten. Das eine schützt das Eigentum, das andere schützt mein Leben. Das heißt, ohne dieses Gesetz wüssten wir nicht, Achtung, ich stehle jetzt. Jetzt kennen wir das Gesetz, jetzt kennst auch du das Gesetz. Spätestens jetzt bist du nicht mehr zu entschuldigen. Und deswegen ist eigentlich das Gesetz, es ist gut. Es ist gut, es ist nicht schlecht und das ist gut, sondern das Gesetz ist gut, weil es hilft uns als Menschen zu erkennen, wir werden den Ansprüchen Gottes nicht gerecht. Das Problem mit dem Gesetz ist aber folgendes. Das Problem mit dem Gesetz ist folgendes. Der Segen von Gott, der hängt davon ab, dass ich gehorsam bin. Richtig? Wenn ich gehorsam bin, dann segnet mich Gott. Das war der Bund, das war der Deal, den am Sinai geschlossen wurde. Der Segen hängt von meinem Gehorsam ab. Und das zweite Problem ist, der Mensch, er schafft es einfach nicht. Der Mensch ist ein Sklave der Sünde. Oh, ein ziemlich hartes Wort, finde ich. Wir sind Sklave der Sünde und wir kommen von alleine nicht raus. Und Paulus sagt, das Gute, was ich will etwas Gutes, das schaffe ich aber nicht. Und das Böse, was ich eigentlich nicht will, das tue ich, ich elendiger Mensch. Römer 7 handelt sehr viel davon. Das Gesetz, es hilft uns nicht, vor Gott gerecht zu sein. Es zeigt uns nur auf, dass wir überhaupt sündigen. Ich möchte nochmal erinnern, das hier ist der Sinai-Bund. Das ist der Bundesschluss mit Gott und dem Volk Israel. Aber auch wir erkennen, wie es in Römer 2, Vers 12 heißt, entweder wir werden gerichtet durch das Gesetz oder wir werden gerichtet durch die Sünde. Und ich weiß nicht, wenn du ehrlich bist zu dir, was hilfreich ist in deinem Leben, wenn du ehrlich bist zu dir selber, dann merkst du, wie eigentlich die Dinge in deinem Leben eher tendieren, nicht eine gute Wendung zu haben, weil die Sünde in dir so stark ist. Und hier kommt der Wechsel. Hier kommt Jesus ins Spiel. Achtung, Hebräer 9, Vers 15. Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für den ersten Bund begangene Übertretungen bezahlt. Alles, was hier passiert ist, unter der Sünde, unter dem Gesetz, dafür hat Christus bezahlt und er hat einen neuen Bund eingesetzt. Hebräer 13, Vers 20. Gott, der unseren Herrn Jesus von den Toten auferweckt hat, nachdem er mit dessen Blut den neuen, ewigen, gültigen Bund besiegelt hat. Zuvor, bevor Jesus auferstanden ist, wurde der neue Bund initiiert. Er wurde aktiviert durch das Blut Jesu. Und deswegen hat auch Jesus gesagt, wie ich es vorhin gesagt hatte, 1. Korinther, durch diesen Kelch, durch mein Blut, schließe ich einen neuen Bund. Nun, was bedeutet das für mich alles jetzt? Jetzt habe ich so ein bisschen die Gegenüberstellung gebracht, ein bisschen den Hintergrund beleuchtet. Was bedeutet das für mich als Mensch, der mit Jesus lebt? Und es ist, finde ich, so ein wichtiger Satz. Römer 8, Vers 1. Für die, die mit Christus verbunden sind, da gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, denn das Gesetz des Geistes, das lebendig macht, hat dich befreit. Wir sehen, all diese Worte sind in diesem einen Vers mit drinne. Wir sind befreit, lebendig gemacht durch den Geist in dem neuen Bund. Und wir sind nicht mehr unter diesem Gesetz des Todes. Was der Geist will, was will denn der Geist in meinem Leben? Er will Leben und er will Frieden. Aber was die menschliche Natur will, die Sünde, die bringt den Tod. Und wir sehen das oft bei Menschen, vor allem in Beziehungen, wenn du ohne den Heiligen Geist lebst, ohne die Beziehung zu Jesus, gerade in Beziehungen äußert sich dieser Konflikt, da ist so viel Potenzial und da ist so viel an Destruktives mit drinne. Und wenn du mal in die Welt selbst schaust, was macht der Mensch mit dem Menschen? Egal, welche Uniform er anhat, was macht der Mensch mit dem Menschen schon Jahrhunderte? Die menschliche Natur bringt den Tod. Ich möchte kurz zusammenfassen. Wir wollen leben, wir wollen lieben, wir wollen etwas Gutes in unserem Leben, aber die Sünde, etwas in mir, hindert mich daran. Es bewirkt nichts Gutes. Die Sünde trennt uns von Gott, Gott, dem Schöpfer des Lebens. Das gute Gesetz, das eingebracht wurde von Gott, zeigt den heiligen Anspruch und ich werde ihm nicht gerecht. Das Gesetz ist gut. Deswegen das Gesetz, es tötet, es bringt den Tod, da Sünde in unserem Leben herrscht. Und ich bin so froh, dass die Bibel so klar redet. Wir sind Sklave der Sünde und es gefällt mir auch nicht, wenn jemand zu mir sagt, du bist ein Sklave von irgendetwas. Wie du, Paul, gesagt hast, ich bin doch frei, ich kann machen, was ich will. Nein, du bist ein Sklave deiner eigenen Begierden, sagt Apostel Paulus. Das Gesetz ist tötet und Jesus setzt einen neuen Bund ein durch seinen Tod und Auferstehung aus Gnade. Es ist ein Geschenk, wir schaffen es nicht aus eigenen Werken. Ich lese noch einmal den Vers. Gott, der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes, denn der Buchstabe ertötet, das Gesetz ist tötet, der Geist aber macht lebendig. Und Vers 17, der Herr aber, der Herr ist Geist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich denke, jetzt haben wir eine gewisse Grundlage gelegt und ihr seht, einige Felder sind noch offen. Ich möchte zurückkehren zu dem Eingangsgedanken. Es ist eine biblische Wahrheit hier, die sehr wichtig ist. Ich habe es genannt, ein Game Changer, ein spielentscheidendes Element. Wir sind befreit. Ich weiß nicht, wie deutlich man sowas sagen kann. Wir sind befreit von der Sünde, von der Sklaverei der Sünde. Es gibt einen Ausweg. Und wir haben das so oft gehört, und ich merke auch an eurer Reaktion, das ist so, ja, kenne ich. Der verlorene Sohn, er rennt von den Schweinen stinkend, alles verbraucht, alles verprasst in seinem Leben. Und er rennt zurück zum Vater, er möchte nur ein bisschen arbeiten. Und der Vater rennt ihm entgegen, dem Sünder, der erkennt, ich brauche Jesus, ich brauche den Herrn. Es ist ein Bild für Gott, den Vater, wie er rennt dem Sünder entgegen, mir entgegen, einem Menschen, der in Sünde lebt. Ich habe gestern nachgeschaut, 20-30% aller Internetaufrufe haben was mit Pornografie zu tun. Pornografie ist eine neue Sklaverei, gerade unter Männern. Es gibt auch Beispiele für Frauen, für ein anderes Thema, gerade TikTok und Instagram. Das sind alles neue Formen von Süchten, die Menschen gefangen halten. Und es gibt einen Ausweg daraus, verstehen wir? Wir können diese Sklaverei der Pornografie oder dieser Vergleiche hinter uns lassen und erstmal auf Jesus zurennen. Und wir wissen, wir haben die Zusage, er rennt uns entgegen. Wir sind befreit von diesen Fesseln der Sünde. Es gibt keine Verurteilung mehr. Und ich finde, Jesus hat selber gesagt, nur die Kranken brauchen einen Arzt. Wenn jemand sich selber für gesund hält, sagt, ja, du, das bisschen und so, und die alle machen das, wo ist das Problem? Du kennst nicht dieses Gefühl von Befreiung, wenn du nicht Jesus in deinem Leben erlebt hast. Wie er dich befreit von dieser Sklaverei. Auch mich hat er von dieser Sucht befreit und ich bin dem Herrn sehr dankbar. Aber befreit sein von etwas ist noch nicht alles. Du musst befreit sein hinzu. Und wozu bist du befreit? Ich bin befreit worden zur Anbetung. Das, was du anbetest, das wirst du. Ist dir das bewusst? Das, was du anbetest jeden Tag, das wirst du. Das kann deine Karriere sein, das kann dein Geld sein, das kann dein Status sein, den du vor Menschen brauchst. Das kann sogar in der Gemeinde eine Position sein, die dir wichtig ist. Aber wir sind befreit von der Sünde und wir sind befreit hin zur Anbetung. Und wir lesen in 2. Korinther, in diesem gleichen Kapitel, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen wie in einem Spiegel und indem wir in das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, Metamorphose, wir werden umgewandelt, damit wir ihm ähnlicher werden, ihm immer mehr Anteile bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Das ist der Prozess der Heiligung durch Anbetung. Was ist Anbetung? Wenn Wahrheit in dein Leben kommt, in dein Herz und du lebst danach. Und wenn du von Sünde befreit bist, was gibt es Schönere, als Jesus vor Augen zu haben, ihn anzubeten und ihm ähnlicher zu werden? Das sind dann die Momente, wo plötzlich Arbeitskollegen sagen, irgendwie bist du anders. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich normal, ich bin der gleiche Säckel wie immer, aber irgendwas passiert in deinem Leben. Und das ist das, wo der Heilige Geist dich Jesus ähnlicher machen lässt. Das sind die Momente, wo du vielleicht in deiner Ehe verzweifelst, du betest für deine Ehe, du schaust auf Jesus und deine Frau merkt, irgendwas ist bei dir passiert oder umgekehrt. Ich möchte Jesus ähnlicher werden durch den Heiligen Geist und es ist mein Gebet. Nun, ich komme jetzt zu einem Game Changer. Also ich habe jetzt gesagt, das sind so die Game Changer, die ich so erkannt hatte aus diesem Text. Wir sind befreit. Was für ein Vorrecht von dieser Sklaverei. Wir sind befreit, den Herrn anzubeten. Und das ist nicht nur ein Wort, sondern das hat wirklich Auswirkungen auf unser Leben. Und jetzt kommt mein persönlicher Game Changer. Game Changer, das heißt, das war für mich neu. Das wusste ich nicht. Ich behaupte, ich kenne die Bibel etwas, Aber sowas habe ich noch nie wirklich gelesen. Jetzt Achtung. Worum geht es eigentlich bei dem Gesetz? Worum geht es bei dem Gesetz? Was ist das Ziel des Gesetzes? Das wusste ich auch nicht. Römer 13, Vers 8. Bleibt niemand etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese alle Gebote, Gesetze, sind in einem einzigen Wort zusammengefasst. Liebe deinen Menschen, Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe, Vers 10, die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Ich habe hingeschrieben ganz unten, das Ziel ist die Liebe. Aber in dem alten Bund, wenn ich danach lebe, dann schaffe ich das nicht. In dem neuen Bund ist das unser Auftrag. Die Erfüllung des Gesetzes in dem neuen Bund, das ist die Liebe. Ich komme nochmal auf diese Wortstudie zurück. Liebe in diesem Wort, darum ist Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Hier steht Agape. Also nicht die Liebe, mit der ich eine Katze liebe oder Eros, meine Frau zum Beispiel, sondern mit Agape. Was ist Agape? Agape ist die bedingungslose, die göttliche Liebe. Und wenn du diese Agape in deinem Leben erfahren hast, wenn du diese bedingungslose Liebe von Gott erfahren hast in deinem Leben, weißt du, was dann passiert? Dann kannst du deine Feinde lieben. Und deine Feinde können dir sehr nahe sein. Das kann dein Nachbar sein. Dein Arbeitskollege, manchmal sogar der eigene Ehepartner in der Gemeinde. Menschen finden sehr schnell einen Feind. Aber ihn zu lieben, weil das ist unser Auftrag, nicht ihn zu belehren, nicht ihm in die Kritik an den Kopf zu schmeißen. Ich komme noch dazu. Durch den Heiligen Geist können wir echt große Dinge bewirken. Ich habe noch hier ein paar Stellen offen und ich komme jetzt eigentlich zu dem Hauptgrund. Ich habe diese Verse gelesen und es war jetzt erstmal alles Vorbemerkung. Zeitcheck, wir sind noch gut in der Zeit. Das waren alles noch Vorbemerkungen erstmal. Ich habe diese Verse gelesen und eigentlich das, was ich jetzt sage, das ist das, was ich aufs Herz bekommen habe. Warum tut Paulus eigentlich dieses Thema mit dem alten und neuen Bund jetzt hier anführen im zweiten Korintherbrief? Ich kann jedem nur empfehlen, den zweiten Korintherbrief zu lesen. Jeder kennt den ersten, Vers 13, die Liebe. Aber ich würde jedem empfehlen, lest mal den zweiten Korintherbrief. Das ist so ein persönlicher, so ein verletzlicher Brief, den Paulus schreibt. Auch mit Ironie, manchmal mit Witz. Also wirklich sehr, sehr interessanter Brief. Ich kann ihn jedem nur empfehlen. Warum bringt Paulus genau an dieser Stelle dieses Thema? Nun, es war die Gefahr, dass Menschen in der Gemeinde Gesetz und diese neue Freiheit, Gesetz und Gnade verbinden. Die sagen, ja, Jesus, Halleluja, Amen, aber du musst beschnitten sein. Oder du musst die Gesetze trotzdem noch, die Reinigungsgebote einhalten. Und der Punkt ist folgender. Die Wirkung im alten Bund ist, ich schreibe es schnell auf, ist äußerlich. Und die Wirkung im neuen Bund ist immer innerlich. Diese Art von Konstrukt nennen wir Beziehung. Und das da ist Religion. Die Erlösung, die muss ich mir erarbeiten. Und hier kann ich sie nur empfangen. Und so weiter. Und hier kommt ein wichtiger Punkt. Als ich diesen Text gelesen hatte, ist es so, auch heute stehen wir in der Gefahr, einen religiösen Geist zu haben. Ich fand es interessant, der Apostel Paulus schreibt weiter im 2. Korintherbrief, er sagt, da kommen einige Lehrer in eure Gemeinden, die lehren ein anderes Evangelium und ihr wollt es hören. Die lehren einen anderen Geist und ihr nehmt diesen Geist sogar auf. Ihr vertragt es sogar gerne und gut. Und es hat mich schockiert. Es gibt Menschen, die kommen dann rein und die tun dann mit einem religiösen Geist, sagen, Jesus, okay, aber hast du eigentlich die Bibel gelesen morgens früh? Du musst die Bibel lesen. Hast du gebetet? Wo warst du in der Bibelstunde? Es sind äußerliche Dinge und es ist ein Geist, der die Freiheit wegnimmt. Okay? Es ist ein Geist, der die Freiheit wegnimmt. Es ist was anderes, wenn ich aus dieser Gnade, aus dieser Freiheit heraus sage, Herr, ich möchte dir dienen. Ich gehe in die Bibelstunde, um mehr zu verstehen. Ich möchte die Bibel lesen, weil dein Geist mich dazu treibt. Ich möchte in meinem Leben mit dem Rauchen aufhören oder mit dem Alkohol klarkommen, weil dein Geist mich dazu treibt, aber nicht, weil man aus moralischen, aus äußerlichen Gründen irgendetwas macht. Das ist Religion. Und Religion können wir auch in unserer Gemeinde haben. Wenn Menschen hierher kommen zu sagen, ich bin nur hier sonntags und ihr Leben sonst wie Leben von Montag bis Samstag, das ist Religion. Der echte Glaube, der schenkt Freiheit, der schenkt Frieden. Hier haben wir das Leben von Montag bis Samstag. Am Sonntag, da können wir alle Schauspielerei machen. Das braucht kein Mensch. Ich möchte euch einladen, lasst uns weggehen von diesen äußerlichen Dingen und hinkommen zu diesem Geist der Freiheit, wo der Herr, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Was bedeutet das? Bedeutet das, ich darf meinem Bruder nichts mehr sagen? Ich sehe jemanden, der lebt in Sünde, heißt es, ich darf ihm nichts mehr sagen? Nein, in der Bibel steht, wenn du deinen Bruder sündigen siehst oder deine Schwester, geh hin und überführe ihn. Was ist der Unterschied jetzt? Ich gehe hin als Diener der Liebe. Ich möchte, weil er ist schon verurteilt. Wenn einer in Sünde lebt, dann ist er doch schon verurteilt von dem Gesetz. Die Sünde verurteilt ihn schon. Was er braucht, ist diese Ermutigung, ist diese bedingungslose Liebe, ihn zu ermutigen, zu sagen, brech mit deiner Sünde, geh hin zum Herrn, bete wieder, lass uns das gemeinsam machen. Erkenne das und ich tue das aus dem Geist der Liebe, möchte ich meinen Bruder und meine Schwester wieder gewinnen und nicht, weil ich äußerliche Dinge an dem nicht gefalle, weil er vielleicht eine Hose trägt, die man vielleicht doch nicht tragen sollte oder was auch immer. Es gibt so viele Gründe, was äußerlich ist und das Ding ist, ich möchte dem Herrn, ich muss meine Erlösung erarbeiten. Ich muss einen Tick treuer sein. Ich muss einen Tick mehr Bibel lesen. Und der Herr sagt, nein, du sollst nur empfangen die Gnade in deinem Leben. Deswegen möchte ich schließen, was bedeutet Freiheit eigentlich in meinem Leben? Was bedeutet Freiheit? Heißt es jetzt, ich kann machen, was ich will? Erstmal ja. Paulus sagt, wir sind frei. Wir sind frei. Wir können machen, was wir wollen. Aber nicht alles dient uns zum Besten. Ich kann nicht überall parken, wie in dem Beispiel von Paul. Das sollte ich nicht machen. Ich bin frei. Und der Paulus ist sogar so krass, dass er sagt, ich bin so frei, dass ich mich sogar unterordnen kann. Was für eine Freiheit ist das, dass ich mich sogar unterordnen kann? Unterordnen unter vielleicht eine Sache, die mir nicht ganz gefällt. Aber ich habe die Freiheit, aus Liebe ordne ich mich unter, als Beispiel. Und ich lese aus Galater 5, da heißt es, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Und ich sage es uns als Gemeinde Rastatt, wir sind zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um eure Wünsche der selbstsüchtigen Natur zu befriedigen. Sondern, was ist die Alternative? Sondern dient in Liebe. Vers 14, denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst. Kommt uns das bekannt vor? Römer? Galater, das Gleiche. Das ganze Gesetz ist in einem Wort zusammengefasst, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und dann wird er bissig. Er sagt, wenn ihr doch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt auf, sonst werdet ihr am Ende noch voneinander aufgefressen. Ein ziemlich hartes Wort an eine Gemeinde, die vielleicht äußerlich gelebt hat, aber sich gegenseitig aufgefressen hat. Warum? Weil sie nicht in Liebe einander gedient haben. Er schließt Vers 16. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Wir sind befreit und es gibt eine Lösung, unsere Natur nicht nachgeben zu können, sondern wir können sie verändern lassen durch den Heiligen Geist. Und wie sieht es aus in dem Alltag in der Gemeinde? Wie schön wäre das, wenn wir etwas sehen bei jemandem und ich gehe hin und man spürt es, redet jemand mit mir aus Freiheit, aus Liebe? Was ist sein Beweggrund? Oder will er mich nur kritisieren, weil ich was falsch gemacht habe? Und dann kritisiere ich ihn, weil er auch was falsch gemacht hat. Wir sind ja alle Sünder, er hat ja auch was falsch gemacht. Und dann geht es so weit, bis irgendeiner aufgefressen wird. Und dann haben wir Mord begangen. Ich möchte schließen mit einem starken Appell. Genau, mit einem starken Appell. Und dieser Appell, der richtet sich an dich und an mich. Und dieser Appell, der steht im 2. Korintherbrief. Wo denn sonst? Und ich möchte diesen Appell verbinden mit einer Einladung zu Gespräch und Gebet, wenn du es brauchst. Und dieser Appell aus 2. Korinther 6, Vers 1, da heißt es, als Gottes Mitarbeiter wenden wir uns nun an euch. Wir bitten euch, lasst die Gnade, die Gott euch geschenkt hat, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Es bedeutet, du kannst die Gnade, die Errettung in deinem Leben haben und sie ist vergeblich. Was für ein Drama. Du kannst errettet sein und es war vergeblich. Du wirst vielleicht wie durchgebrannt in den Himmel kommen, aber du hast die Gnade, die dir geschenkt worden ist, dieses kostbare Geschenk hast du vergeblich empfangen. Und Paulus bittet uns, lasst sie doch diese Gnade nicht ohne Auswirkung sein. Gott sagt, als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, da habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, da habe ich dir geholfen. Gott sagt, ich habe dir Gnade geschenkt, du bist gerettet. Und dann sagt er, seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Und heute, wenn ihr seine Stimme hört, lasst uns auf Jesus hören und unser Leben verändern lassen von ihm, damit wir Diener der Liebe werden. Amen.